Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Geschichte. Bei mir im Studio wie immer Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf und im Teil 1 haben wir darüber gesprochen, wie Göring an die Macht kam. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört diese Folge zuerst. In Teil 2 gehen wir der Frage nach, was er mit dieser Macht eigentlich so anstellt.
Menschen, Leben, Hintergründe. Krone Geschichte, der Podcast.
Jetzt geht es ja nicht mehr um den Aufstieg, sondern um Herrschaft, Ministerämter, Luftwaffe, Rüstung, Propaganda, Luxus und natürlich Krieg. Göring wurde zu einem der mächtigsten Männer Deutschlands, aber gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht beginnt dann der Absturz. Denn der Mann, der Hitler Siege versprach, muss bald Niederlagen erklären. Martina, welche zusätzlichen Positionen hat Göring nun erhalten?
Das waren einige. Er wurde preußischer Ministerpräsident ab 1933, er wurde Reichsminister für Luftfahrt und, ganz wichtig für Göring, er wurde Oberbefehlshaber der Luftwaffe.
Und es gibt eine neue Frau in seinem Leben, denn Karin Göring starb 1931 an Herzversagen infolge einer langen Krankheit, unter anderem Tuberkulose. Hermann Göring heiratet Emmy Göring am 10. April 1935. Wer ist die neue Frau an seiner Seite?
Das war eben Emmy Sonnemann, so war ihr Mädchenname. Das war eine Schauspielerin und bereits eine sehr bekannte Persönlichkeit im Theaterbereich. Der Trauzeuge war Adolf Hitler. Und diese Hochzeit wurde dann als großes Propagandaereignis inszeniert und natürlich öffentlich stark beachtet. Hermann und Emmy waren dann sowas wie das First Couple, nachdem Hitler ja nicht verheiratet war. Das hat natürlich Magda und Josef Goebbels unglaublich eifersüchtig gemacht. Und Emmy Göring, die passte so in diese Rolle. Die hatte ein repräsentatives Auftreten, das gut zur Inszenierung im NS-Staat passte, liebte Luxus wie ihr Ehemann. Und 1938 kam die einzige Tochter zur Welt, Edda Göring. Und ich habe nachgesehen, die lebte bis 2018.
Hermann Göring verantwortete ab 1936 auch Wirtschaft und Rüstung. Er wurde Beauftragter für den Vierjahresplan. Warum eigentlich ein Vierjahresplan? Klingt ein bisschen nach UdSSR mit dem Fünfjahresplan.
Ja, stimmt eigentlich. Nein, der Sowjetunion hat ja Stalin die Planwirtschaft 1928 eingeführt. Und mit dem Vierjahresplan der Nazis gab es dann 1936 auch in Deutschland die klassische staatlich gelenkte Wirtschaft. Nur waren natürlich die ideologischen Voraussetzungen komplett andere. Im NS-Staat war das einzige Ziel, Deutschland auf den Krieg vorzubereiten. Das Problem war nur, die Wirtschaft war noch nicht ausreichend kriegsfähig und vor allem total abhängig von Rohstoffimporten. Und deshalb ordnete Adolf Hitler 1936 eben diesen umfassenden Vierjahresplan an. Vierjahresplan deshalb, weil Deutschland innerhalb von 4 Jahren, so wollte das Hitler, kriegsbereit werden sollte und vor allem wirtschaftlich möglichst unabhängig. Klingt jetzt so trocken für Jahresplan und Wirtschaft, aber das war zentral für den großen Plan von Adolf Hitler, nämlich einen Krieg loszutreten.
Und dazu braucht er natürlich den Ausbau der Rüstungsindustrie, die Sicherung von Rohstoffen und natürlich auch die Verringerung der Importabhängigkeit.
Genau, und mit seiner Ernennung zum Beauftragten für den Vierjahresplan hat Göring dann unglaublich weitreichende Vollmachten erhalten. Also er hat praktisch die gesamte Wirtschaft damit kontrolliert, weil er hat die Industrieproduktion gesteuert, die Rohstoffverteilung, die Arbeitskräfte. Und damit hat er direkt eingegriffen, die Preispolitik in Unternehmen, in die Produktion. Was ihm natürlich ganz wichtig war, war die Waffenproduktion und der Ausbau der Luftwaffe. Und auch noch zu erwähnen, es kam ja da in diesem Umfeld dann zur Gründung von großen Staatsunternehmen. Sehr bekannt, die Reichswerke Hermann Göring waren übrigens der größte Industriekomplex Europas. Ich meine, man hört es jetzt eh schon raus, damit konnte Göring Entscheidungen treffen, die normalerweise mehrere Ministerien betroffen hätten. Er wurde genau dadurch jetzt zum mächtigsten Mann im NS-Staat. Und er war für große Teile der Kriegswirtschaft verantwortlich. Das heißt, ein Mann, der wirklich die Hand auf alles hatte. Und genau das wurde zum Problem, weil Göring war zwar machtbewusst und hat diese Position gern angenommen, aber er war nicht besonders effizient in der wirtschaftlichen Führung. Die Ziele wurden nicht erreicht in diesen 4 Jahren. Die Schwierigkeiten waren wie immer Ressourcenknappheit. Dazu ein von Göring ausgelöstes organisatorisches Chaos, das heißt Konkurrenz zwischen den Behörden. Und das wird dann 1940 zu Problemen führen und vor allem, und das ist sehr traurig, zu noch mehr Ausbeutung, Stichwort Zwangsarbeit.
Ja. Lass uns zuvor aber ein Jahr zurückgehen. Mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 wird ja der Zweite Weltkrieg ausgelöst. Göring war damals 46 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt Oberbefehlshaber der Luftwaffe, enger Vertrauter von Adolf Hitler und einer der mächtigsten Männer im NS-Staat. Welche Rolle spielte Göring bei der Vorbereitung des Angriffs auf Polen?
Göring war beteiligt an der Aufrüstung der Luftwaffe und am Ausbau der militärischen Infrastruktur. Und er war ja nicht nur Oberbefehlshaber der Luftwaffe, sondern er war es ja auch, der Hitler in seiner aggressiven Außenpolitik massiv unterstützt hat. Er hat damals immer an allen wichtigen Entscheidungen im Führungskreis teilgenommen und er hat auch viel orchestriert. Die Angriffe auf militärische Ziele sind auf ihn zurückzuführen und das Ziel war immer ganz klar in dem Fall die Zerstörung von Flughäfen, von Kommunikationswegen und die Unterstützung der Bodentruppen. Das heißt, es gab immer eine ganz enge Zusammenarbeit von Luftwaffe mit Heer, das war diese berühmte Blitzkrieg-Taktik. Und damit war Göring auch verantwortlich für die Angriffe der Luftwaffe auf Städte und auf Infrastruktur. Und die militärische Strategie, sagen wir so, von Göring war auch immer ganz klar, es sollte immer einen schnellen, massiven Einsatz der Luftwaffe geben, um den Gegner früh auszuschalten und Widerstand zu brechen. Dadurch sollte es zu Chaos und zu Zusammenbruch der Verteidigung führen. Und, das muss man auch erwähnen, durch diese Strategie wurde immer die Tötung von vielen Zivilisten in Kauf genommen.
Oder anders gesagt, rascherer Erfolg mit Kriegsverbrechen.
Ja.
Wie man dann in weiterer Folge in Nürnberg sehen wird. Das Ergebnis des Polenfeldzugs war, Polen wurde innerhalb weniger Wochen besiegt, aber auch deswegen, weil sie von der anderen Seite wiederum von der UdSSR angegriffen wurden und das kleine Polen, rechts UdSSR und links Deutschland, ging sich irgendwie schwer aus. Göring sieht das alles zunächst als Bestätigung seiner Strategie und Erfolg der Luftwaffe und dieser Sieg stärkte zunächst seine Stellung im NS-Regime.
Ja, er wurde nämlich jetzt von Adolf Hitler offiziell zum Nachfolger bestimmt. 1939 war das eben. Göring sollte im Fall von Hitlers Tod oder Handlungsunfähigkeit die Führung übernehmen. Das wird dann im April 1945 ein Thema werden, allerdings ganz anders, als sich das Hitler 1939 vorgestellt hat.
Das stimmt. 1940 feiert Göring in seiner Rolle als Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe einen Teilerfolg beim sogenannten Blitzkrieg in Frankreich. Von Mai bis Juni 1940 griff NS-Deutschland in der Operation Fall Gelb Frankreich, Belgien und die Niederlande an. Es war ein Überraschungsangriff und schneller Vormarsch. Panzerverbände drangen rasch bis zum Ärmelkanal vor und schnitten alliierte Truppen ab. Die Luftwaffe griff Flugplätze, Nachschubwege und Kommunikationslinien der Alliierten an. Die Sturzkampfbomber, die sogenannten Stukas, halfen den schnellen Vorstößen der Panzertruppen und Paris wurde am 14. Juni 1940 besetzt. Frankreich kapitulierte dann am 22. Juni 1940, nämlich Marschall Pétain. Allerdings zieht sich Göring jetzt doch Hitlers Ärger zu.
Ja, das muss man sich jetzt so vorstellen. Britische und französische Truppen wurden im Norden eingeschlossen. Es waren rund 300.000 alliierte Soldaten bei Dünkirchen eingekesselt und Göring hat behauptet, dass er diese eingeschlossenen Truppen allein mit der Luftwaffe besiegen kann und dadurch wurden Panzertruppen vorübergehend gestoppt. Dadurch gelang den Briten aber die Evakuierung dieser eingeschlossenen alliierten Soldaten nach Großbritannien über den Ärmelkanal und per Boot. Da konnten wirklich Hunderttausende gerettet werden. Und diese Operation Dynamo, so hieß das von britischer Seite, hatte eine unglaubliche Bedeutung. Das war zwar für die Briten generell eine militärische Niederlage, aber es war ein großer moralischer Sieg für Großbritannien, weil die Armee nämlich erhalten blieb. Und das war auch eine der großen Stunden von Winston Churchill. Also mit Reden wie "We shall fight on the beaches" hat er das Durchhaltevermögen der Briten angeheizt. Und vor allem, das hat er anders gemacht als sein deutsches Gegenüber. Er hat eine ganz ehrliche Einschätzung der Situation gegeben. Churchill hat nämlich klargemacht, dass die Evakuierung ein Rückzug war, kein Sieg, aber eine notwendige Rettung. Und er hat eben so dafür gesorgt, dass Großbritannien trotz dieser Niederlage moralisch gestärkt war. Die Evakuierung selbst war unglaublich. Da wurden nicht nur Militärschiffe eingesetzt, sondern wirklich alle Schiffe, also zivile Boote, Fischkutter waren dabei, Segelboote, Ausflugsboote, Yachten haben sie genommen. Und vor allem diese kleinen Boote, die ich gerade erwähnt habe, also die Fischkutter und so, die konnten besonders nah an den Strand fahren und die Soldaten von dort zu größeren Schiffen bringen, die sie dann weiter transportierten über den Ärmelkanal. Ich meine, das ist schon ein unglaubliches Unternehmen, das die Briten damals geschafft haben. Und das hat natürlich auch zu Ärger geführt bei Hitler.
Und wenn ihr euch für diesen Teil des Zweiten Weltkriegs interessiert, auch dazu gibt es einen schönen Film, nämlich Dunkirk. Dünkirchen.
Toller Film.
Von 2017, wo das eigentlich sehr, sehr schön aufgearbeitet wird. Das heißt aber, der Blitzkrieg führte in wenigen Wochen zum Sieg über Frankreich. Die Luftwaffe unter Göring war zwar entscheidend für den schnellen Erfolg, doch seine Fehleinschätzung bei Dünkirchen verhinderte eine völlige Vernichtung der alliierten Streitkräfte. Kurz nachdem die britische Armee aus Dünkirchen gerettet wird, beginnt Deutschland mit Luftangriffen auf Großbritannien. Hier erfüllt Göring absolut nicht Hitlers Erwartungen. Die Luftschlacht um England, Battle of Britain, vom Juli bis Oktober 1940, wird zum Wendepunkt in Görings Karriere.
Mhm. Und diese Luftschlacht um England, die ja zwischen der deutschen Luftwaffe und der britischen Royal Air Force ausgetragen wurde, war so für Göring nicht abzusehen, dass es so ablaufen würde. Also das Ziel der Deutschen war die Luftherrschaft über England. Und das war deshalb wichtig, weil sie es als Voraussetzung für eine geplante Invasion nahmen, die berühmte Operation Seelöwe. Zuerst gab es deutsche Angriffe auf Konvois im Juli 1940, also deutsche Flugzeuge griffen britische Schiffe im Ärmelkanal an. In den nächsten Phasen des Luftkriegs gab es dann aber schwere Fehlentscheidungen von Göring. Die nächste Phase waren Angriffe auf Flugplätze und Radar, das war im August 1940, wieder mit dem Ziel, die Royal Air Force am Boden zu zerstören. Allerdings waren die Briten da jetzt im Vorteil, weil sie nämlich ein funktionierendes Radarsystem hatten und eine schnelle Koordination. Und Göring hat diese Bedeutung des britischen Radarsystems einfach nicht erkannt. Dann gab es Angriffe auf Städte, der Blitz, ab September. London und andere Städte wurden bombardiert. Und das war die nächste Fehlentscheidung von Göring, nämlich der Wechsel zu Bombenangriffen auf Städte. Dadurch wurden die Flugplätze weniger angegriffen. Die britische Luftwaffe konnte sich erholen und weiterkämpfen. Und diese zwei Fehleinschätzungen und dann auch noch so ein gewisser Überoptimismus, also er hat zum Beispiel wiederholt gemeldet, dass er siegreich ist an Adolf Hitler, haben dann dazu geführt, dass Deutschland die Luftschlacht verloren hat, die Invasion nach Großbritannien abgesagt wurde und das war auch die erste klare Niederlage des NS-Regimes im Zweiten Weltkrieg.
Mit dem kleinen Funfact am Rande, die Briten haben ja das mit dem Radar versucht, relativ lang geheim zu halten und haben das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ihre Piloten deswegen so gut abschießen können, weil sie so viel Vitamin A zu sich nehmen und auch Vitamin C, weil sie da besser sehen und stärker sind. Und das Irre ist, dass die Nazis das geglaubt haben und bis 1945 noch Unmengen an Vitamin C bei Sieber-Geigy in der Schweiz bestellt haben.
Das steht sicher auch auf Göring zurück. Aber jedenfalls, was man sagen muss, diese aufgrund von diesen falschen Einschätzungen und besonders der Strategiewechsel weg von den militärischen Zielen hin zu anderen, die haben halt entscheidend dazu beigetragen, dass Großbritannien standhalten konnte. Großbritannien blieb damit im Krieg und wurde zur wichtigen Basis für den weiteren Kampf gegen Nazi-Deutschland.
Das Scheitern der Luftwaffe war also ein erster großer Prestigeverlust für Göring. Es kamen nun Zweifel an seiner militärischen Kompetenz auf. Und diese Zweifel, die werden nicht verschwinden. Im Gegenteil, von jetzt an beginnt Görings langsamer politischer und persönlicher Niedergang. Seine Titel werden zwar größer, aber sein Einfluss, der schrumpft. Seine Uniformen werden prunkvoller, aber seine Macht wird brüchiger. Und während Deutschland immer tiefer im Krieg versinkt, lebt Göring weiter wie ein Fürst mit geraubter Kunst, Jagdgesellschaften und einer Selbstinszenierung, die immer grotesker wird. In Teil 3 sehen wir dann, wie aus Hitlers möglichem Nachfolger ein isolierter, belasteter und schließlich verurteilter Kriegsverbrecher wird. Und wenn ihr den nicht versäumen wollt, abonniert jetzt den Podcast, denn dann kriegt ihr Informationen, wenn der veröffentlicht ist.